Radio Ginseng.
Radio Ginseng.
Radio Ginseng präsentiert Kooperation Wost.
Scheiß Ossis, versauen euch den Tag.
Scheiß Wessis, Scheiß Ossis? Was wissen und was denken wir voneinander? Menschen aus West und Ost erzählen ihre persönlichen Geschichten. Wost, ein gemeinsames Projekt von Radio Ginseng aus Grünheide und Radio Free FM aus Ulm.
Meine Gesprächspartnerin bei unserer heutigen Sendung Wost, Geschichten aus West und Ost, ist Christa Laban. Sie ist Jahrgang 1943, aufgewachsen in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge im heutigen Sachsen. Sie hat Maschinenbau studiert, sie hat später umgeschult auf Energie- und Materialwirtschaft. Sie hat in der DDR im Ministerium für Kohle und Energie gearbeitet und später im Gesamtdeutschland im Bundeswirtschaftsministerium. Frau Laban, Sie sind eingeschult worden 1949. Das war das Gründungsjahr der DDR. Können Sie sich noch daran erinnern, an diese Zeit?
Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern. Erstens kann ich mich daran erinnern, dass zum Beispiel die Geschenke zum Schuleingang aus Brot bestanden. Weil 1949 in dieser Nachkriegszeit die Fragen der Ernährung natürlich eine große Rolle gespielt haben. Und ich erinnere mich, dass auf meinem Geschenktisch mindestens 4 Brote von Nachbarn geschenkt worden sind. Und letztendlich hatte die ganze Familie einen Vorteil von dem Geschenk, das wir erhalten haben. Wir waren im Jahrgang 3 erste Klassen. Und wir waren, ich würde annehmen, 20 Kinder ungefähr in der Klassenstärke.
In Ihrer ganzen Schulzeit gab es ja noch die offene Grenze. Hatten Sie denn, hatte Ihre Familie Kontakte in das andere Deutschland?
Ja, über meine Mutterseite. Sie hatte einen Bruder, der in Bayreuth lebte mit seiner Familie. Und ab 1951 war mein Bruder, mein ältester Bruder, auch in die Bundesrepublik gezogen oder wie man es nennen möchte. Ja, er hat die DDR verlassen. Mein ältester Bruder war 12 Jahre älter als ich. Er ist wohl damals gefolgt seiner Jugendliebe nach Hamburg. Und als er dorthin kam, war die Jugendliebe vergeben. Aber er hat sich dann nicht getraut, wieder zurückzugehen.
Hat das in Ihrem weiteren Leben irgendeine Rolle gespielt, dann später im Beruf oder in der gesamten Entwicklung, Karriere und so etwas?
Es hat insoweit eine Rolle gespielt, dass in Abhängigkeit von Tätigkeiten im Ministerium für Kohle und Energie zum Beispiel, ich als Geheimnisträger eingestuft war und demzufolge dann auch keine Kontakte mehr zu diesen Verwandten hatte. Bis auf die Tatsache, dass ich natürlich über meine Eltern immer informiert war. Mein Bruder selbst ist und auch mein Onkel aus Bayreuth, die sind bei meinen Eltern in Annaberg öfter zu Besuch gewesen. Und ich hatte allerdings dann in dieser letzten Tätigkeitszeit keine unmittelbaren Kontakte zu ihm. 1990 die ersten, da war der Onkel aber dann schon verstorben. Und ich habe auch noch einen Cousin in den USA. Den habe ich natürlich nach 1990 dann auch besuchen können, gemeinsam mit meiner ältesten Tochter.
So, nun haben wir die Familie kennengelernt. Kommen wir nochmal zu Ihnen zurück zur Schulzeit. Sie haben also die Grundschule beendet und sind als eine von Zweien an die EOS, an die erweiterte Oberschule gegangen oder konnten gehen. Wonach wurden die beiden ausgewählt?
Ich nehme an, dass eine Rolle gespielt hat, dass ich als Arbeiterkind, als mich beworben hatte für die erweiterte Oberschule und es zählte die Leistung, die schulische Leistung, wobei ich nicht zu den Kindern gehörten, die mit Auszeichnung oder mit sehr gut die 8. Klasse beendet hatten, sondern immer mit dem Durchschnitt 1,6 bis 1,8 mich bewegte. Mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich, dass ich auf dem Gebiet der Musik eine Ausbildung genießen könnte. Die hat aber meine Mutter in gewissem Sinne nicht genehmigen wollen, weil ich, um auf eine Musikoberschule zu gehen, also nach Zwickau, was wäre dann die nächste gewesen, dort hätte ich ins Internat gehen müssen und da war meine Mutter prinzipiell dagegen, dass jemand, der 14 Jahre alt ist, dann außer Haus und dort in der Fremde dann aufwächst. Und damit habe ich mich konzentriert, logischerweise, auf die erweiterte Oberschule in Annaberg, habe auch weiter Klavierunterricht und Cello-Unterricht genommen und war, wie man sagt, ein aktives Mitglied im Chor, ja, in dem ich dann auch meinen späteren Mann kennengelernt habe.
Warum wollten Sie denn eigentlich unbedingt Abitur machen?
Also eigentlich von der Sache her, weil ich mir nicht in einfachen Berufsweg mit, da hatte ich mir eigentlich nie vorgenommen, weil zum Beispiel auch mein Vater, der ja ein Arbeiter gewesen war, nach 1945 dann eine leitende Funktion in seinem Betrieb übernommen hatte. Er wurde dort Produktionsdirektor. Und er hat schon immer Wert darauf gelegt, dass man in eine solche Richtung der Leitung von bestimmten Prozessen gehen sollte. Ja.
Sie mussten das Abitur ein Jahr unterbrechen wegen einer Schwangerschaft. Das war ja wahrscheinlich für Ihre Umgebung auch ein kleiner Schock. Wie hat die denn reagiert?
Mein Vater hatte einen Nervenzusammenbruch, weil für ihn die halbe Welt zusammengebrochen ist. Weil eine solche Unterbrechung in der damaligen Zeit auch nahezu selten vorkam. Ja. Und er hat aber trotzdem jederzeit seine Unterstützung zugesagt und hat sofort erklärt, sie werden das Kind betreuen, wenn ich zum Studium gehe und auch weiterhin. In der Klasse selbst, naja, war man schon etwas irritiert. Noch dazu bin ich ja dann als verheiratete Frau in die 12. Klasse zurückgekommen und habe mein Abitur dann mit einem Abiturzeugnis als Christa Laban geborene erhalten. Die größte Unterstützung hatte ich an sich von der Schule, von der erweiterten Oberschule. Der damalige Direktor hat dafür gesorgt, dass im Prinzip auch die Verbindung nie abgerissen ist, dass dieser Weg, der Seltenheitswert hatte, gegangen werden konnte. In gewissem Sinne könnte ich ihm heute noch danken, wenn er noch leben würde. Ja, nee, das war schon ein beträchtlicher Einschnitt.
Sie haben das Abi unterbrochen, haben gearbeitet. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Die Erfahrung war, unmittelbar in einem Produktionsprozess eingetaktet zu sein. Ich habe in einer Steppdeckenfabrik in Ehrenfriedersdorf ein Jahr lang gearbeitet als Näherin habe dort tatsächlich kennengelernt, die Intensität, mit der gearbeitet wird, auch nach Leistung gearbeitet wird, wenn man zum Beispiel eine Steppdecke, die am Rande genäht werden muss, da mussten in der Stunde 3 Decken genäht werden, um den Durchschnittslohn zu erreichen. Also die Arbeit war normgebunden. Alle Frauen, natürlich haben dort im Wesen, bis auf den Meister, waren alles Frauen, die außerordentlich fleißig gearbeitet haben, um eben Geld zu verdienen. Und es war so, wenn das Klingelzeichen kam, es wird begonnen zu arbeiten, wurde begonnen und wenn das Klingelzeichen für die Pause kam, wurde es sozusagen schlagartig aufgehört. Ich habe unter anderem auch mal eine Prämie erhalten mit einem Anerkennungsschreiben und die Prämie war 10 Mark der DDR. Zum Ende dieses Jahres bestand eigentlich aus Sicht des Unternehmens der Gedanke, dass man mich delegiert zu einem Studium Textilwirtschaft. Und das habe ich aber dann nicht gemacht, sondern bin in Richtung des Maschinenbaus, Ingenieurökonomie des Maschinenbaus gegangen.
Warum in diese Richtung?
Ich hatte 2 Leidenschaften, Musik und Mathematik. Im Maschinenbau geht es nicht gut ohne Mathematik. Und deshalb hatte ich mir bei einem Absolventen der Technischen Universität Dresden, der diese Fachrichtung studiert hatte, die Unterlagen geben lassen, die Vorlesungsunterlagen, alles, was man mitnimmt, und habe dann gesagt, das machst du dann.
Ihre Traumstudienrichtung gefunden,
ja.
Und was passierte? Sie wurden wieder schwanger. Ihr zweites Kind kam während des Studiums. Nun hatten Sie 2 kleine Kinder und einen Mann, der aber nicht bei Ihnen lebte, sondern woanders arbeitete. Wie haben Sie das alles unter einen Hut bekommen?
Ja, wie man sagt, gemeinsam. Ja, also es war sicherlich nicht immer einfach. Meine älteste Tochter war bei den Großeltern in Annaberg. Mein Mann arbeitete in Schwarze Pumpe im Gaskombinat. Im Gaskombinat in Hoyerswerda haben wir dann auch eine Wohnung bekommen. Und als unser zweites Kind geboren wurde, war ich im 8. Semester. Das war ein Praktikumssemester, in dem ich in Karl-Marx-Stadt im Friedrich-Heckert-Kombinat einen Platz hatte. In der Zwischenzeit hat mein Mann dann sich um unser zweites Kind gekümmert. In den ersten beiden Lebensjahren in einer Wochenkrippe. Es ging schon immer relativ angespannt zu. Noch dazu sind wir alle 14 Tage nach Annaberg gefahren zu unserem ersten Kind. Und ich möchte sagen, ich war sehr viel unterwegs.
Ist es denn später mal so gewesen, dass Ihre Kinder irgendwie gesagt haben, naja, es wäre schon schöner gewesen, wir wären als Familie alle zusammen aufgewachsen oder wir hätten mehr Zeit miteinander verbringen können? Gab es solche Gespräche?
Nein. Es wurde als selbstverständlich genommen, dass es so organisiert war. Und eigentlich haben die Kinder auch ihr Möglichstes getan, dass es funktionierte.
Ja, denn die Kinder haben das getan, wie meinen Sie das?
Ja, die haben sich, waren alle sehr gute Schüler und haben eigentlich nie geklagt, dass wir hätten viel mehr Zeit für sie verwenden müssen. Und wir haben dann auch noch ein drittes Kind dazu gekriegt. Ich habe immer gesagt, ein Kind, das man auch mal in Ruhe kriegen kann.
War es denn so?
Ja, es war so. Es war aber auch nicht so, dass ich meine Berufstätigkeit unterbrochen hätte. Ja, ich war dann schon in einer kleinleitenden Funktion und es war kein Gedanke, das zu unterbrechen, obwohl man hätte ein Jahr lang frei nehmen können. Aber ich wollte es nicht. Ich wollte tatsächlich meinen Berufsweg weitergehen und es hat auch, würde ich sagen, halber Wege geklappt. Dank meiner Kinder, die auch alle sehr gute Schüler waren. Ja, wenn jemand natürlich Kinder hat, mit denen er jeden Tag lernen muss, dann ist das ein völlig anderes Bild.
Dann reden wir gleich weiter über Ihren Berufsweg. Vorher würde ich aber sagen, wir machen eine kleine Pause mit Musik. Was sollen wir für Sie spielen?
Ich bin ein Freund von Klassik. Und ich würde sagen, beginnen wir mit Chopin, mit dem Regentropfen-Prälude.
Meine Gesprächspartnerin in unserer Reihe WOST, Geschichten aus West und Ost, ist heute Christa Laban. Sie sind nach ihrem Studium praktisch ihrem Mann gefolgt, der bereits in der Lausitz war und bei Schwarze Pumpe gearbeitet hat.
Mein Mann war im Gaswerk Schwarze Pumpe beschäftigt, war Abteilungsleiter für BMSR-Technik und hat in Schwarze Pumpe auch im Schichtdienst gearbeitet. Er war an sich immer für die Familie der Ruhepunkt, auch dann später, als wir schon in Berlin waren, hat sehr dafür gesorgt, dass wir Probleme alle in die Reihe bringen konnten. Es ging sicherlich zum Ersten darum, wenn Kinder aus der Schule nach Hause gehen und nach Hause kommen und der Hort zu Ende ist und so weiter, dass sozusagen nach Ende der Schulbetreuung immer auch jemand zu Hause war. Die Kinder nicht abgesehen davon, dass sie relativ vom Alter her relativ weit auseinander waren, also waren immer 5,5 Jahre dazwischen, sodass ein Kind schon immer die Verantwortung mit für das andere übernehmen konnte und es auch getan hat.
Für, ich sage mal, die Nachgeborenen und für unsere westlichen Mitbürger, können Sie bitte erklären, was Schwarze Pumpe eigentlich war?
Schwarze Pumpe war ein Unternehmen der Energiewirtschaft zur Sicherung des Strom- und Energiebedarfs insgesamt für die DDR. Nach dem Krieg war die Industrie unterschiedlich aufgebaut in der alten Bundesrepublik und in der DDR. Und nach 1949 standen natürlich erstmal die Aufgaben an, inwieweit kann die Industrie auch in dem zerstörten Land wieder aufgebaut werden. Und Schwarze Pumpe war eines der Industrieunternehmen, die dafür entwickelt worden sind, auf der Basis von Braunkohle, denn das war eigentlich der einzige Energieträger, der zur Verfügung stand in der DDR, die Sicherheiten zu schaffen, dass Strom, Gas, Kohle, Briketts geliefert und für die Versorgung bereitgestellt werden konnten. Dieses Gaskombinat Schwarze Pumpe hatte natürlich einen großen Arbeitskräftebedarf und eine neue Stadt, die gebaut worden ist, Hoyerswerda, in der die Arbeiter dieses großen Unternehmens auch ihre Heimat finden konnten. Für mich war es nach Abschluss des Studiums Ingenieurökonomie des Maschinenbaus eine Frage, ob ich überhaupt in diese Energiewirtschaft ohne weiteres wechseln kann. Und ich habe deshalb einen Antrag an das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen stellen müssen, dass ich artfremd einen Tätigkeitsweg einschlage. Ich habe dann begonnen in der Materialwirtschaft.
War denn die Materialwirtschaft Ihr Wunsch oder wie kam es dazu?
Mir ging es erstmal darum, überhaupt eine Arbeitsstelle dort, eine Planstelle, wie man so schön sagte, dort zu erhalten in Schwarze Pumpe. Hätte man mich in den Bereich Instandhaltung versetzt, wäre ich sicher auch in die Instandhaltung gegangen. Also es war ein Angebot vom Kombinat. Nach 2 Jahren war ich dann Abteilungsleiter. Jetzt Abteilungsleiterin für Materialwirtschaft im Gaskombinat Schwarze Pumpe.
Und Sie haben nochmal umgeschult?
Nein, so kann man das nicht mal nennen.
Sondern?
Ich habe eigentlich in Praxis im Prinzip kennengelernt, was alles an Aufgaben zu bewältigen ist.
Ich möchte nochmal fragen zur Materialwirtschaft. Also als DDR-Bürger war ja Materialwirtschaft eher eine Tauschwirtschaft. Also so im privaten Leben, ne? Fliesen gegen Trabi-Teile oder Ketchup gegen Lauscherglas und sowas. Wie war das in der Industrie?
In der Industrie gab es ein Planungs- und Leitungssystem, das sich mit dem Thema Materialwirtschaft befasste und eine Bilanzierung der erforderlichen Lieferungen auf zentraler Ebene. Wenn ich zum Beispiel Bleche besorgen musste und so, dann waren die anzumelden beim Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali und wurden dann in den zentralen Bilanzen zugeteilt und zur Verfügung gestellt. Auch wenn sie Kabel und Leitungen zum Beispiel beschaffen mussten. Oder auch, wenn es zum Beispiel um Werkzeuge oder um solche, um Ausrüstung jeglicher Art ging, dann waren die nach diesem zentralen System der Planung und Leitung entsprechend anzumelden. Und ich habe immer gesagt, es ist in dem Sinne wohlgeordnet, führt aber immer dazu, wenn ein Bedarf angemeldet wird und man nicht weiß, ob er befriedigt werden kann, dass die Anmeldegrößen meistens höher sind, als es dann tatsächlich notwendig gewesen wäre. Wir hatten auch deshalb jede Menge Überplanbestände, weil das meistens nicht so aufging, wie man es ursprünglich angedacht hatte.
Was haben Sie denn gemacht, wenn es mal nicht funktioniert hat? Also Sie hatten etwas bestellt, es kam nicht oder es kam zu wenig oder es kam was anderes. Welche Möglichkeiten gab es, da zu reagieren?
Es ist schwierig zu beantworten. Ja, es ist, man könnte es vielleicht darstellen an den Fragen des Winterbetriebs. Wenn eine Versorgungsstufe ausgerufen worden war, wegen großer Kälte oder so weiter, dann musste ja die Versorgungsverantwortung des Kombinates auf alle Fälle erfüllt werden.
Das heißt, es musste alles getan werden, dass das Kombinat arbeiten konnte.
So ist das. Es durfte zu keinem Stillstand kommen und es durfte nicht zu einem Stromausfall kommen, wie wir ihn leider mal schon erlebt hatten. Und diese Frage spielte natürlich eine zentrale Rolle. Und dann musste man operative Wege gehen. Also das Ministerium für Kohle und Energie hatte ja mehrere Kombinate. Und dann wurde kombinatsübergreifend auch untersucht, inwieweit kann einer für den anderen da einstehen, wenn die Lieferindustrie es nicht konnte.
Und das hat funktioniert?
Im Großen und Ganzen, also ich würde sagen, es konnte vermieden werden, dass es zu großen Stromabschaltungen zum Beispiel kam, bis auf den Winter 78-79, der ja manchem, und ich glaube nicht nur in der DDR, ein Begriff ist, weil dort wegen des Kälteeinbruchs und des Schneeeinbruchs im Prinzip die Lieferung von Kohle zum Beispiel in die Kraftwerke nicht mehr gesichert war. Und da die Braunkohle den Nachteil hat, dass sie viel Wasser hat, waren die Waggons nur noch zu einem Viertel leerbar und nicht mehr zur vollen Leerung. Und damit stand nicht genug Kohle zur Verfügung und die Kraftwerke mussten tatsächlich heruntergefahren werden.
Die Kohle war einfach angefroren.
So war es. So war es.
Sie sind dann aber weggegangen von der Kohle. Und zwar ins Ministerium für Kohle und Energie nach Berlin. Wie kam es dazu?
Die Zeit mit diesem Winter, die habe ich schon im Ministerium erlebt. Ich bin in eine Außenstelle des Ministeriums berufen worden. Die Koordinierungsstelle für Materialwirtschaft. Die hatte ihren Sitz in Senftenberg. Nach Senftenberg konnte ich auch vom Berufsverkehr aus Hoyerswerda immer gut hinkommen. Diese Koordinierungsstelle für Materialwirtschaft, die betreute aber nicht nur die Kohle, sondern auch die Energiekombinate und die verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel im Leipziger Raum und so waren, also DDR-weit.
Was war da genau Ihre Aufgabe?
Ich hatte, wie schon gesagt, mit diesem System der Planung und Leitung zu tun, sprich die Erarbeitung der entsprechenden Planungsunterlagen für die Abstimmung mit der staatlichen Plankommission, für die Abstimmung mit den zuständigen Lieferministerien, Elektrotechnik zum Beispiel. Es war die Organisation dieser Unternehmen, die Organisation für die Produktion und Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, wenn man so will, auf dem Gebiet der Energiewirtschaft.
Das hört sich kompliziert an.
Es war auch nicht immer einfach. Ja, so haben zum Beispiel Inspektionen durchgeführt in Kraftwerken, in der Materialwirtschaft der Kraftwerke. Welche besonderen Probleme gibt es? Ist die Ordnung gewährleistet, dass sozusagen nichts einfach verschwindet? Und, ja.
Irgendwann hat es Sie ja von Senftenberg nach Berlin verschlagen.
Ja, 1976 wurde ich ins Ministerium direkt berufen als Mitarbeiterin in der Abteilung Materialwirtschaft. Man hat im Ministerium für Kohle und Energie natürlich auch Vorsorge dafür getroffen, dass mein Ehemann, dass er auch nach Berlin in eine Tätigkeit kriegt. Er war als Erster dann dort beschäftigt. Er hat dann in der staatlichen Hauptlastverteilung auch als Abteilungsleiter übertragen erhalten. Und wir haben auch in recht kurzer Zeit in Berlin dann am Tierpark eine Wohnung zur Verfügung gekriegt.
Können Sie noch mal kurz erklären, was ist Hauptlastverteilung?
Hauptlastverteilung war die zentrale Ebene für die Verteilung von Strom in der DDR, einschließlich der Verbindung zum RGW, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also einschließlich der Verbindung zur Stromversorgung Tschechiens, Polens und so weiter.
So, jetzt noch mal ein kurzer Schritt zurück zu Ihnen. Sie waren jetzt in Berlin im Ministerium. Was haben Sie dort gemacht?
Nachdem ich lange Zeit mich mit der Materialwirtschaft beschäftigt hatte, wurde ich als Büroleiterin für den Minister beschäftigt, um im Prinzip diese zentralen Zusammenhänge der Arbeit im Ministerium insgesamt richtig kennenzulernen. Diese ganzen Fragen der Organisation dieser zentralen Leitung in des Ministeriums. Ich würde es fast vergleichen mit der Leitung in einer Aktiengesellschaft.
Nachdem Sie wussten, wie es in so einem Ministerium zugeht, konnten Sie wieder an Ihrer eigentlichen, ich sag mal, inhaltlichen Arbeit, dieser Arbeit nachgehen.
Ja, so könnte man es auch sagen. Dann war ich Abteilungsleiter Materialwirtschaft, wurde dann Abteilungsleiterin für Materialökonomie.
Was unterscheidet das?
Das unterscheidet, dass es um die Leitung von bestimmten Prozessen des effektiven Einsatzes von Material. Ja, es gab zum Beispiel ein Institut für Materialökonomie in Dresden, das nachgeordnet war dem Ministerium für Kohle und Energie. Und mit denen zusammen wurden zum Beispiel Fragen der Sekundärrohstoffwirtschaft, Fragen der Aufarbeitung oder Verwendung von Asche zum Beispiel aus Kraftwerken. Ne? Und das war eine Tätigkeit, die ich im Prinzip bis, zum Ende, bis zum Ende des Ministeriums für Kohle und Energie dann durchgeführt habe.
Nun waren Sie ja an sehr prononcierter Stelle in diesem Ministerium. Sie hatten also mit Energieversorgung, mit Material Versorgung mit Materialengpässen sicherlich auch zu tun. Sie hatten ja doch einen großen Überblick über das, was in der DDR-Wirtschaft so passiert ist. Haben Sie denn gesehen, dass es irgendwie mit der DDR zu Ende geht?
So definitiv würde ich das nicht sagen. Ja, weil diese Frage und diese Fragen dieser Umwälzung, die dann eine Rolle spielen, die hätte ich nicht unbedingt da hinein interpretiert. Es war sichtbar, dass zum Beispiel es diese Widersprüche gab zwischen der Versorgung der Bevölkerung, sprich eine heilige Kuh, und es muss allen warm sein und es muss Strom geben und es muss und. Dass das aufrecht zu erhalten ist, dass diese Investitionen, die dafür nötig gewesen wären, eben an ihre Grenzen gekommen sind. Die Strategie, die man verfolgt hat, die konnte dann nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten werden. Das hat mit den Fragen, kennen alle das Wohnungsbauprogramm, das durchgeführt wurde, das ja nicht ohne Energie ging. Dann die internationalen Verpflichtungen, die zu erfüllen waren, das spitzte sich in gewissem Sinne zu. Und es war eigentlich, eins war erkennbar, dass dieses Missverhältnis zwischen Investition und Sicherung des Bedarfs der Bevölkerung, dass das nicht mehr aufging. Aber daraus zu schlussfolgern, dass die DDR damit ans Ende kommt, zu dem Gedanken wäre ich nicht gekommen. Ja.
Dann würde ich sagen, bevor wir zur Wende kommen, wieder eine kleine Musik. Ja. Welche möchten Sie hören?
Dann nehmen wir Beethoven. Album Platt für Elise.
Frau Laban, wir sind jetzt bei der Wendezeit angelangt in Ihrem Leben. Wie haben Sie denn diese Zeit 89, 90 erlebt?
Die erste Zeit noch, sag mal, aus größerer Entfernung hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, dass es zu einer solchen Wende insgesamt kommen kann. Wohl wissend, dass es eine ganze Reihe von Widersprüchen gab in der DDR, im Umgang mit den Menschen, in den Zielrichtungen, die die Menschen hatten. Und dass es auch oft die Meinung gab, dass man nicht zufrieden ist mit der Politik, die gemacht wurde. Durch meine Tätigkeit, bilde ich mir ein, hatte ich natürlich auch bestimmte Einsichten, die ein Außenstehender nicht hat, wo ich sagte, es geht nicht anders, als das so oder so zu machen. Und wo mir auch nicht unbedingt diese Unzufriedenheit in solchen Größenordnungen bewusst geworden ist. Es ist mir einmal aufgestoßen, als ich bei meiner Tochter zu Besuch war, die Gäste hatte aus dem Bauwesen. Sie war damals mit einem Maurer liiert. Und dort habe ich erst mal begriffen, dass da offensichtlich eine andere Sprache gesprochen wurde, als bei uns immer. Es stand dort zur Diskussion die Frage dieser Kredite für junge Ehepaare, die als Startmöglichkeit einen Kredit, ich glaube, von 5.000 Mark der DDR erhalten sollten. Und dort haben diese Bauarbeiter sich gegenseitig erklärt, was dieser Schiss eigentlich soll. Das ist ja nicht die Rede wert. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass junge Leute, die dafür eigentlich in Frage gekommen wären, in solchen Kredit zu beantragen, denn die waren alle so um die 25 Jahre herum, dass sie eine solche Haltung zu einer solchen Entscheidung einnehmen. Es hat mich etwas in die Realität versetzt, muss ich sagen. Es hat sich abgezeichnet, dass man eigentlich am Versorgungsgrad der Bevölkerung messen konnte, dass diese Unzufriedenheit da so beachtlich zunimmt. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es dann zu einer solchen Wende kommt. Es hat Anfang November dann diese große Kundgebung auf dem Alexanderplatz gegeben, die immer noch in die Richtung ging, dass doch die Politik der DDR geändert werden sollte und nicht die DDR beseitigt. Es war für mich eigentlich sehr schwierig zu begreifen. Und nach dem 9. November wurden wir ja als Geheimnisträger dann Anfang Dezember entpflichtet, weil letztendlich ein Kontaktausschluss gar nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. Dann habe ich so sachte tatsächlich auch begriffen, dass es in eine Richtung geht, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte.
Als Ihnen diese Situation bewusst geworden ist, was haben Sie so für sich als Pläne entwickelt oder was haben Sie gedacht, in welche Richtung sollte es jetzt weitergehen?
Also ich hatte erstmal zuerst damit zu tun, dass ich diese Aufgabe der Materialwirtschaft, die zentrale Aufgabe, die gab es dann nicht mehr. Ja, die war sozusagen weg. Mein Ministerium wurde also zur Zeit von Modrow, der also dieses halbe Jahr oder so umstrukturiert wurde in Ministerium für Wirtschaft bzw. Umweltschutz aufgeteilt. Ja? Also unser Haus wurde zerteilt, sagen wir mal, und ich bin auf diese Art und Weise zum Wirtschaftsteil logischerweise gekommen. Wir haben Versorgungsfragen weiter gemacht bis zur Gründung des Bundesministeriums für Wirtschaft.
Und dann sind Sie übernommen worden?
Dann bin ich übernommen worden. Ich war in einer Übergangszeit dem Personal zugeteilt, die sich mit der Abwicklung des Ministeriums sozusagen befasst haben.
Mussten Sie auch eigene Kollegen abwickeln?
Nein, also nicht direkt. Diese Fragen, was mit dem Personal direkt wird, die waren nicht in meinem Aufgabengebiet. Ich hatte zu tun mit dem Organisationsreferat im Wesentlichen, die sich mit der Strukturierung der neuen Einheiten befassten.
Wo sind Sie gelandet, Sie selbst?
Ich selbst hatte die Ambition oder den Gedanken, eventuell mitzuarbeiten in dem Referat bzw. im Bereich des Bundesministers für Wirtschaft, der sich mit den Fragen eben dieser Neustrukturierung des Systems insgesamt beschäftigte. Das war Herr Möllemann, zum damaligen Zeitpunkt Bundesminister für Wirtschaft. Und da dort eine Stelle frei war, hatte ich mich beworben. Und er hatte mich eingeladen nach Bonn zu einem Gespräch, hat mir die Aufgaben nochmal erläutert, die dort anstanden, und hat mich befragt, woher ich komme, was ich wisse und weiß ich. Und er fand es eigentlich günstig, wenn jemand das Organisationssystem des Ministeriums für Wirtschaft und vorher Kohle und Energie und so weiter kennt, an diese Stelle kommt. Und er hat mir sozusagen nach dem Gespräch, das mehrere Stunden dauerte, hat er mir zugesagt, dass ich diese Stelle, um die ich mich beworben hatte, dann auch erhalten würde. Und die sollte ich am 1. Juli 1992 antreten. Das kam dann nicht dazu, weil er hat mir dann mitgeteilt, dass seine Mitstreiter in seinem Haus nicht dafür waren, dass jemand aus der sozusagen mehr oder minder nur die neuen Länder kennt, dann an diese Stelle käme. Es war sehr interessant zu hören, wie in Bonn solche Fragen beurteilt wurden. Ja, und es war in gewissem Sinne eine Enttäuschung, möchte ich sagen, noch dazu, da Herr Möllemann das definitiv zugesagt hatte. Ich hätte mich ja rechtlich sogar darauf berufen können. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass sowas auch dann eben stattfindet. Er hat mir dann noch mal persönlich gesagt, dass seine unmittelbaren Mitstreiter, die also zu diesem Bereich gehörten, dass die ihm dann noch mal ans Herz gelegt hätten, er möge doch berücksichtigen, dass die Bundesrepublik alt dreimal größer ist als das Gebiet der DDR. Da sowieso vorgesehen ist, das Organisationssystem der Bundesrepublik, wenn man so will, mehr oder minder beizubehalten, würde das so viel gar nicht ausmachen, wenn da jemand zu viel von den Alten wisse. Jetzt habe ich das nach meinen Worten gesagt, so drastisch hat er es nicht formuliert. Und es hatte aber den Vorteil, dass man sich verpflichtet fühlte, meinen Arbeitsvertrag, der nur befristet war, dann als einen Dauervertrag festzulegen. Und ich war dann wieder im Organisationsreferat, also wenn man so will, in Weiterführung der Tätigkeit, die ich dann schon begonnen hatte.
Wie waren denn ansonsten Ihre Erfahrungen mit den neuen Westkollegen?
Eigentlich sehr positiv. Meine Kollegen, die aus Bonn auch in Berlin in der Außenstelle des Bundesministeriums für Wirtschaft waren, die waren außerordentlich aufgeschlossen, interessiert an allen Fragen, wie organisiert war zum Beispiel die Materialwirtschaft, ja, im Ministerium für Kohle und Energie oder auch in den Kombinaten und Betrieben. Und ich habe von dieser Seite auch nicht erlebt, dass da irgendwelche abfälligen Äußerungen oder Ähnliches gemacht worden wären.
Haben Sie denn noch mitbekommen, was aus Schwarze Pumpe geworden ist?
Aus der Ferne. Aus der Ferne habe ich noch mitbekommen, weil die Fragen, die Treuhandanstalt und das Würgen in diesen Betrieben unmittelbar dann doch etwas aus dem Blickwinkel raus war. Und dann habe ich das aber mehr von denen gehört, die ich kannte aus der Vergangenheit. Das Kombinat selbst hat ja erstmal noch weitergearbeitet. Man konnte ja nicht einfach den Strom abstellen oder auch die Kohleversorgung. Aber nach und nach wurde es ja dann aufgelöst. Ne? Zuerst wurde dann die Kokerei zurückgebaut. War schon, naja, auch dann die Auflösung der Tagebau Welzow, das Braunkohlenwerk Welzow. Koordinierungsstelle für Materialwirtschaft, die existierte, ich würde sagen, bis 1992.
Die Treuhand hat ja nun nicht gerade einen guten Ruf im Osten Deutschlands. Was ist Ihre Sicht auf die Arbeit, die dort gemacht wurde?
Auch keine gute. Schlicht deshalb, weil eine solche Zielstellung, wie sie eigentlich Herr Rohwedder zu Beginn der Tätigkeit der Treuhandanstalt hatte, nämlich im verträglichen System die Industrie überzuführen in dieses neue Wirtschaftssystem, weil das dann gar keine Rolle mehr spielte. Dort spielte im Endeffekt eine Rolle, dass die Unternehmen, die in der alten Bundesrepublik existent waren, ihre Möglichkeiten gesehen haben, sich zu erweitern und nicht etwa in die Richtung, dass ich nun unbedingt Arbeitskräfte in den Größenordnungen erhalten will, sondern ich suche Möglichkeiten, um die Gewinne im Sinne unserer Aktiengesellschaft und so weiter unterzubringen. Ja, das war etwas schwierig. Schwarze Pumpe ist ja mehr oder minder dann in alle möglichen Bestandteile zerlegt worden.
Für Sie ist es ja dann doch nach der Wende relativ gut weitergegangen. Ja. Sie konnten arbeiten, Sie hatten einen Job, Sie konnten Geld verdienen. War das in Ihrer gesamten Familie so?
Ich wurde ja sogar verbeamtet. Ne? Und das war mehr oder minder für mich auch nur ein Versuch, um zu sehen, ob sowas überhaupt durchführbar ist. Weil ja die Haltung der alten Republik war ja nicht unbedingt so, dass man alle wohin bringt in diesen Funktionen.
Der zweite Teil meiner Frage bezog sich auf Ihre Familie. Ja. Ist es denen auch so gut ergangen wie Ihnen?
Nein. In der Familie selbst war unsere älteste Tochter, die an der Humboldt-Universität promoviert hatte, schon und dabei war, diese sogenannte B-Promotion zu erarbeiten. Sie war betroffen von diesen ganzen Evaluierungsmaßnahmen, die es gegeben hat. Und sie wurde von der Humboldt-Universität im Prinzip entlassen und war arbeitslos als Frau Dr. Phil. Und sie hat 135 Bewerbungen geschrieben, um eine entsprechende Stellung zu kriegen, hat sie nicht. Dann die letzte hat sie gemacht bei der Behörde bei Herrn Gauck. Dort wurde sie dann auch eingestellt, allerdings im mittleren Dienst. In gewissem Sinne diskriminierend, sage ich, denn sie war promovierte Doktorin und im Endeffekt, außer dass sie ein kleines Kind hatte, war eigentlich kein äußerer Anlass, dass sie da nicht bleiben könnte.
Frau Laban, zum Schluss noch eine Frage. Man sagt manchmal so landläufig, von der DDR sind nur übrig geblieben das Ampelmännchen und der Sandmann. Was vermissen Sie?
Also erstmal vermisse ich eine korrekte, objektive Beurteilung der DDR in allen Fragen. Dann würde ich sagen, ich vermisse dieses soziale Verhalten, das eigentlich üblich war in der DDR. Ich vermisse dieses Bildungssystem, das die Möglichkeit geschaffen hatte, doch allumfassend eine Allgemeinbildung zu erwerben, die mehr bedeutet als nur in der Orientierung. Ich muss mit Unmengen Geld ausgestattet sein. Ja. Die Frage, wie kollegial die Menschen miteinander umgehen, da kann ich mich aus meiner Tätigkeit im Ministerium für Wirtschaft, kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ja, der war offen, freundlich, bis auf die Leute vielleicht, die hintertrieben haben, dass ich meine Stelle antreten konnte bei Herrn Möllemann. Ja, vermissen. Das Miteinander an einem Strang ziehen, das, glaube ich, ist schon etwas verloren gegangen.
Sehen Sie denn die Chance, dass sich Dinge aus der DDR noch irgendwie in dieses vereinigte Deutschland einbringen lassen?
Ich würde sagen, ich sehe die Chance ab und zu, wenn auch der Wille dazu sich wieder ergeben würde. Ja, Sie können ja die verschiedensten Bereiche nehmen, ob es nun Gesundheitswesen oder Bildungswesen oder auch in der Industrie ist. Und eigentlich ist es im Moment so, dass in der Öffentlichkeitsarbeit alle Anstrengungen unternommen werden, alles, was aus der DDR, aus den 40 Jahren existiert, in Abrede zu stellen. Und in eine solche Haltung, glaube ich, wird sich nicht unbedingt auf Dauer durchsetzen lassen. Auch wenn sie zurzeit so aussieht, weil eigentlich auch die Vergangenheit beweist, dass es in der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschen Situationen gibt, die doch wieder an der Geschichte anknüpfen. Ja, und wo man doch wieder auf Methoden oder Gedanken zurückkommt, die schon mal eine Rolle gespielt haben. Wenn ich auch nicht sagen würde, es wird ein sozialistisches System aufgebaut werden, aber den Versuch wird man wieder machen.
Dann beenden wir dieses Gespräch mit Ihrem letzten Musikwunsch. Welcher ist das?
Menschen der Erde, reicht euch die Hand. Von Edward Elgar aus einer größeren Aufzeichnung.
Dann bedanke ich mich bei Christa Laban für dieses Gespräch im Rahmen unserer Reihe WOST, Geschichten aus West und Ost. Ich bin Gabi Loke, ich verabschiede mich von Ihnen und Sie hören weiter Radio Ginseng.